Warum überhaupt? Ich glaube, das ist schon beantwortet worden von meinen Vorrednern. SMA-Patienten können durchaus bis 60 Jahre und Duchenne ist jetzt mittlerweile in vielen Zentren auch das mediane Lebenserwartungsalter mit 40 Jahren erreicht. Es gibt kein Jus Practicandi, also das ist ein Problem, Kapazitätsengpässe und dann auch das Kostenübernahmeproblem für stationäre Erwachsene in pädiatrischen Kliniken. Außerdem wollen die Patienten mit Recht wie Erwachsene behandelt werden und in den entsprechenden Kliniken auch untergebracht werden. Unterschiede zwischen gesunden Jugendlichen und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen sind natürlich, dass chronisch kranke Jugendliche in der Adoleszenz eine doppelte Belastung haben. Die Eltern zeigen dann häufig ein überbehütendes Verhalten, sind ängstlicher gegenüber dem Wunsch der Autonomie. Und bei den Kindern trauen sie sich oft weniger zu, wollen vielleicht auch ihre Sonderstellung und Sicherheit nicht aufgeben. Die Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz sind durch eine chronische Erkrankung erheblich erschwert. Und das geht sowohl bezüglich der biologischen Veränderung, der Körperwahrnehmung durch verzögerte oder verfrühte, in dem Fall meistens verzögerte Pubertätsentwicklung, Auseinanderkraften zwischen psychischer und physischer Entwicklung, Verneinigung des eigenen Körpers, vielleicht einer Trauerreaktion, emotionale Veränderungen und Identitätsfindung durch Selbstwertgefühl, das oft beeinträchtigt ist, Angst oder depressive Problematik, fehlende Modellvorstellungen, Wechselwirkungen zwischen Krankheit und Experimentierverhalten. Die wollen natürlich auch gerne ausprobieren, was andere ausprobieren, was sich dann bei einer Mukoviszidose, beim Rauchen zum Beispiel, nicht gut vereinen lässt. Compliance-Probleme sind natürlich auch hier verstärkt. Soziale Veränderungen durch Nicht-Akzeptanz, durch eine Peer-Group, wenn man mit dem Rollstuhl daherkommt. Loslösung vom Elternhaus durch starkes Abhängigkeitsverhältnis und jahrelange Pflege natürlich erheblich erschwert. Und bei kognitiven Veränderungen, da ist natürlich eine Einschränkung der zukunftsgerichteten Pläne auch noch zu erwähnen. Bei neuromuskulären Erkrankungen gibt es noch einige Besonderheiten. Es gibt einen interdisziplinären Behandlungsbedarf, das war jetzt allerdings auch schon angesprochen worden bei meinen Vorrednern. Patienten können nicht transire, also übergehen, weil sie gar nicht gehen können. Zunehmende Unselbstständigkeit im Alltag, vermehrte Abhängigkeit von den Eltern erschwert die Familiendynamik und Selbstständigkeit und Ablösung, die eigentlich in der Pubertät zu erwarten wäre. Bei einigen neuromuskulären Erkrankungen, auch beim Duchenne-Muskeldystrophie, ist das Entwicklungsalter nicht dem chronologischen Alter entsprechend. Ja, eine interdisziplinäre Herausforderung. Wir als Pneumologen sind sozusagen dann ja eben nicht an der ersten Stelle, sondern es beginnt meistens bei den Neurologen, die die Diagnose aufstellen, auch eine entsprechende medikamentöse Therapie einleiten, wie die Spinne auch im Spinnennetz auch sitzen in der Verteilersituation, was es alles zu beachten gibt. Aber es gibt natürlich Ernährungsberater, der Kardiologe zum Beispiel bei den ganzen Muskeldystrophien wegen der Kardiomyopathie, die dann zunehmend Probleme bereitet, eine wichtige Rolle. Die Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Hilfsmittelversorgung, die Orthopäden wegen der Skoliose. Also das ist ein sehr, sehr breiter Bereich, der hier einbezogen wird an Komplikationen und auch an interdisziplinären Handlungsbedarf. Entsprechend ist die Transition auch nicht in einer Richtung. Bei den Patienten, zum Beispiel mit Duchenne-Muskeldystrophie und SMA 2, später dann auch SMA 1 und vielen anderen, erfolgt in der Regel eine pneumologische Transition, weil der Patient eine Heimbeatmung benötigt und hier diese Situation ganz im Vordergrund steht. Und dann transitionieren wir hier in Wien an die RMU des Otto-Wagner-Spitals. Dort findet freundlicherweise auch schon so etwas, wir sind ja in der Pädiatrie so ein bisschen ein One-Stop-Shop, wo man alles am besten noch am gleichen Tag in den Sprechstunden erfährt, die neurologische, die pulmologische, die physiotherapeutische, die orthopädische, die kardiologische Untersuchung. Und hier findet das freundlicherweise an der RMU des Otto-Wagner-Spitals in abgeschwächter Form auch weiter statt, nämlich eine kardiologische Betreuung, eine Physiotherapie, Sozialarbeit, was dort auch benötigt wird. In der neurologischen Transition, wenn also kein Heimbeatmungsbedarf besteht, aber insbesondere eine pharmakologische Therapie möglich oder nur intendiert ist, findet die Transition in die Abteilung für Neurologie am SMZ Ost statt. Zum Herrn Oberarzt Erdler. Und fangen wir gleich damit an. Der Beginn war vor circa 5 Jahren. Jährlich werden etwa 5 Patienten pro Jahr transitioniert zu ihm. Probleme gibt es hier immer noch. Das ist sicherlich noch ausbaufähig. Es gibt dort noch keine Gabe von Nusinersen. Insgesamt sind nur 4 erwachsene Patienten medikamentös behandelt mit diesem Orphan Drug. Und das ist natürlich ein Transitionshindernis, wenn wir wissen, dass wir einen Patienten jetzt längere Jahre mit einer SMA2 bereits behandelt haben entsprechend und natürlich dessen Erkrankung dadurch steht, ist die Neigung, ihn zu transitionieren und dann wieder absinken zu lassen, natürlich gering bei uns oder bei dem Patienten. Und da muss also noch was passieren. Es wird in Kürze ein Treffen in Salzburg stattfinden und hoffentlich dann auch Lösungen geben. Es gibt dort keine interdisziplinäre Betreuung oder Vernetzung bis jetzt. Ich hoffe, das wird sich ändern. Und insgesamt sind viele dieser Krankheitsbilder mit dem Duchenne, ist man dann, natürlich wäre man vertrauter, aber das sind genau die Patienten, die gehen in die pneumologische Weiterbetreuung. Aber es gibt eben so viele Krankheitsbilder, dass die in der Neurologie teilweise unbekannt sind. Die neuromuskulären, das sieht man jetzt hier, das hellblaue, ja doch, man sieht es. Das sind die Zahl der Erkrankungen und die Zahl der Gene. Das misst sich bald in den Tausenden. Es ist also eine unglaubliche Vielfalt an neuromuskulären Erkrankungen und entsprechend beteiligten Genen. Sei es, ob die motorische Vorderhirnzelle, wie bei der spinalen Muskelatrophie, beteiligt ist oder die peripheren Nerven oder die neuromuskuläre Übertragung oder der Muskel, wie zum Beispiel bei den Muskeldystrophien, insbesondere der Duchenne-Muskeldystrophie als häufigste Form desselben. Das ist dann natürlich eine erhebliche Problematik für den nachbetreuenden Arzt, der sich da noch nicht so auskennt. Die Transition heimbeatmeter Patienten, da ist es ein bisschen übersichtlicher, denn heimbeatmet ist heimbeatmet im Wesentlichen. Aus der Sicht des Pneumologen sind wir da ein bisschen einfacher denkend, vielleicht mechanistischer. Da geht es also an die RMU, der Respiratory Monitoring Unit des SMZ Otto-Wagner-Spital. Das ist jetzt hier eine Studie von Chatwin, der so ein bisschen einen Überblick gibt, wer denn da von den neuromuskulären Patienten heimbeatmet wird. Und ganz zuvorderst mit 37% steht die Duchenne-Muskeldystrophie. Von denen überleben das 18. Lebensjahr 85% angeblich, also ich denke, das ist mittlerweile wesentlich höher. Wir haben einen einzigen Patienten verloren und der hatte eine zweite Erkrankung, die das eigentlich mehr verursacht hat. Die spinale Muskelatrophie steht an zweiter Stelle mit 21%. Das wird definitiv steigen, dadurch, dass jetzt dank der pharmakologischen Therapie mit Nusinersen und vielen anderen, die da jetzt nachkommen, auch die SMA1 wahrscheinlich ins Erwachsenenalter überleben wird, wird sich da einiges rühren. Die kongenitalen Muskeldystrophien spielen noch mit 16% eine Rolle und die kongenitale Myopathie mit 11% und dann alles andere sind dann eher seltenere Erkrankungen. Also wenn man diese ersten 4 zusammennimmt, sind das schon 85%. Das soll nur ein bisschen ausdrücken, wie komplex auch die respiratorische Therapie eigentlich ist. Man muss all diese verschiedenen Dysfunktionen, die so eben mit zunehmender Schwäche der Atemmuskulatur auftreten, natürlich auch entsprechend behandeln, sei es durch Lungenvolumenrekrutierung, durch Hustenunterstützung, durch nichtinvasive Beatmung im Schlaf, durch dann auch Beatmung im Wachzustand bis zur 24-Stunden-Beatmung. Und gegebenenfalls, bis jetzt ist uns das noch nicht passiert, dann auch eine invasive Beatmung. Der Ablauf, den wir jetzt etabliert haben seit 2016, wo wir begonnen haben, mit dem Otto-Wagner-Spital zusammenzuarbeiten, ist zunächst die Information natürlich über die Transition. Das findet auch im jährlichen Update Muskelforschung, wo wir alle Eltern einladen, neben Spezialisten auch. Das ist so eine zweitägige Veranstaltung. Und dann findet eine Vorauswahl etwa ein Jahr vor der Transition statt, im Team mit den Gesichtspunkten Alter, erkrankte Geschwister, anstehende medizinische Veränderungen etc. Dann eine Besprechung der anstehenden Transition mit dem Patienten, eine Besprechung des Transitionsteams mit dem Otto-Wagner-Spital, ein Termin mit dem Otto-Wagner-Spital und eine Bekanntgabe an die Kandidaten natürlich mit Begleitinformation, Verfassen und Versand der Transitionsbriefe, etwa einen Monat vor Transition. Und dann eine Vorstellung einer ganzen Transitionsgruppe, das sind im Durchschnitt etwa 7 Patienten. Manchmal kann einer dann nicht, dann muss man den irgendwie noch einmal nachterminisieren oder 2. Direkt an der RMU im Otto-Wagner-Spital, wobei Ärztinnen und Pflegekräfte von beiden Seiten dort zusammenkommen, eine Vorstellung und Übergabe stattfindet, Klärung von Fragen zu Medizin, Pflege, Soziales dann erfolgt und eine Führung durch die RMU, dass sie sich gleich ein bisschen wohlfühlen. Eine Rückmeldung von Organisatorischem ist uns auch natürlich eine wichtige Sache, dass wir auch lernen, aus dem Prozess auch weiter zu verbessern. Das ist die Altersverteilung dieser 23 Patienten, die wir bisher transitioniert haben. Warum so alt, kann man natürlich fragen. Die Einführung war erst nach guter Abstimmung möglich. Da gab es also ein bisschen einen Stau, weil ich gesagt habe, ich transitioniere niemanden, bevor wir nicht ein gutes System haben. Dann gab es teilweise auch eine Gruppengröße oder Kapazitätsprobleme innerhalb eines Jahres. Dann gab es anstehende Einstellungen oder Umstellungen der nicht-invasiven Beatmung und ich habe gesagt, wir übergeben eine abgeschlossene Einstellung und nicht eine halbe Sache. Und dann betroffene Geschwisterkinder waren auch natürlich ein Element und natürlich auch der Entwicklungsstand zum Teil wurde mit berücksichtigt. Und das ist das aktuelle Alter. Sie sehen da jemanden mit 33, der ist auch tatsächlich berufstätig. Es gab insbesondere 2015 und 2016 ein paar Patienten, die schon erwachsen waren und die so ein bisschen lost to follow-up waren, die dann zuerst gecrasht sind, also 2 Patienten. Und da habe ich meine Wochenenden dann auf irgendwelchen Erwachsenen-Intensivstationen verbracht, bis ich die dann irgendwie loseisen konnte und auf unsere Intensivstation übernehmen konnte, in die pädiatrische, obwohl sie schon erwachsen waren, war nicht ganz einfach, und anschließend transitionieren konnte. Und dann bin ich dazu übergegangen, alle unsere ehemaligen Patienten aus Wien nachzuverfolgen und zu schauen und mir die dann einzubestellen und dann zu transitionieren. Und deswegen auch der 33-Jährige. Und seitdem haben wir Ruhe. Ich habe meine Wochenenden jetzt nur noch geplant, Dienste. Also die Diagnosen sind vorwiegend Duchenne-Muskeldystrophie. Die SMA ist auch bei uns an zweiter Stelle. Das wird sich ausweiten, wie ich schon erwähnt habe, auf die SMA1. Aber das wird ja doch ein paar Jahre dauern, bis das soweit ist. Also ich denke mal, ja, in 16 Jahren werden wir das sehen. Das werde ich nicht mehr im Berufsleben erleben. Was waren jetzt die Ergebnisse? Die mittlere Beobachtungsdauer ist natürlich jetzt noch relativ kurz. Im Schnitt waren die so um die 23 Jahre. Alle leben, keiner musste tracheotomiert werden, das war mir ein besonderes Anliegen. Kein weiterer Patient bedurfte einer Mundstückbeatmung. Wobei ich glaube, dass ich wahrscheinlich eine Großzahl der Mundstückbeatmungen in Österreich selber eingestellt habe. Also ich hoffe, dass das in Zukunft dann funktioniert, wenn es nötig ist und nicht ein Tracheostoma dann gelegt wird. Eine Adhärenz bei Terminen und Therapien wurde eigentlich konstatiert. Es gab keine Lost-to-Follow-ups. Und die Patienten mit nicht-invasiver Beatmung und Angehörige wurden als gut vorbereitet bezeichnet. Ich glaube, da gibt es sicherlich noch Luft nach oben. Sonstige Rückmeldungen, es gab auch freundliche Kritik und da bin ich natürlich besonders dankbar. Also zum Beispiel auch ein Sicherheitsaspekt, den wir noch verbessern müssen bei unserer Heimbeatmung, den ich in anfänglichen Elan sozusagen bei den ersten Patienten übersehen hatte und den wir natürlich jetzt korrigieren. gab es Ängste bei den Pulmologen? Nein, den gab es eigentlich recht begrenzt. Eine Konfrontation mit bislang kaum behandelten Krankheitsbildern gab es deswegen nicht, weil die Frau Primarin Hartl mit diesem Krankheitsbild der Duchenne-Muskeldystrophie durchaus schon vertraut war. Die hat auch ein paar Jugendliche dann quasi in zu Zeiten, wo wir noch eben nicht so etabliert waren, auch aufgenommen. Dann die erforderliche interdisziplinäre Zusammenarbeit, das hat ein bisschen Zeit gebraucht und man bräuchte auf beiden Seiten mehr Arbeitszeit, als wir haben, aber es geht einigermaßen gut. Und das Thema fordernde oder verwöhnte Patientinnen ist, mag so sein, aber das wird von den Pflegekräften teils auf pädiatrische Weise, wie mein Eindruck ist, also da gibt es eine von den Pflegekräften, die jetzt auch bei einem Transitionsmarkt dann mit mir gemeinsam aufgetreten ist und die eigentlich sowieso eine Kinderkrankenschwester werden wollte und sie ist es jetzt offensichtlich. Also es funktioniert recht gut, die werden über das hinaus, was eigentlich offiziell möglich sein sollte, behandelt. Vorbesprechung, Planung, Feedback, das sind alles Sachen, die wir etablieren konnten. Wir haben diese gemeinsamen Transitionssitzungen, wir haben gemeinsame Teilnahme an Fortbildungen, auch wenn das manchmal ein bisschen Zähneziehen ist, aber wir haben es immer wieder geschafft. Auch jetzt für das Update Muskelforschung, dass hier beteiligt waren von den Ärzten her und in der Liga für Kids in Transition, auch mit zwei Pflegekräften vertreten waren. Und ich hoffe, dass das jetzt so weitergeht. Also so, wie es 2015, als ich den Vortrag schon mal gehalten habe, ist es nicht mehr. Wir haben aber noch Möglichkeiten, wie wir uns verbessern können. Jetzt auf dem Marktplatz haben die Pflegekräfte aus dem Erwachsenenbereich, aus dem OBS beschlossen, sie machen ein Faltblatt. Das ist ihr nächstes Projekt und ich glaube, das ist eine ganz, ganz feine Sache, dass sie sich einfach als Team vorstellen können. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal sogar auch einen Internetauftritt, der entsprechend ist und wahrscheinlich bei den Jugendlichen gut ankommt, die alle sehr internetfähig sind und gerne googeln und spielen. Dann wird immer gesagt, man sollte natürlich die auch mit Fragebögen vorbereiten, aber die sind nicht so gut geeignet für unsere Patienten, muss ich jetzt sagen. Ich komme ja gleich darauf nochmal zurück. Dann diese ganzen Themen sollte man natürlich abhandeln. Das gelingt uns auch nur zum Teil. Und bis zum Checklistenheft haben wir uns bisher noch nicht vorgewagt. Also ich denke, das ist alles noch ein bisschen auf dem Storming und noch nicht auf dem Norming-Bereich bei uns angekommen. Wir haben immerhin diese Update-Muskelforschung, die, glaube ich, eine sehr gute Institution ist, weil sie extrem zeiteffizient für uns ist und den Austausch erlaubt. Psychologen, Sozialarbeiter haben zu wenig Zeit für ihre Funktion, die ganz wesentlich wäre. In der ärztlichen Ambulanz, woher Zeit nehmen und nicht von der eigenen Freizeit über Gebühr stehlen, ist so ein bisschen das Thema. Der Track, da habe ich ja schon kurz gesagt, das ist dieser Fragebogen, der aus dem Englischen übersetzt wurde, ist für unsere Patienten nur bedingt geeignet. Löst du selbst Rezepte ein, wenn man einen 18-Jährigen fragt oder 17-Jährigen, der im Rollstuhl sitzt, eher nicht wahrscheinlich, und der seinen Arm nicht heben kann, muss man auch dazu sagen. Nimmst du deine Medikamente nach Vorschrift selbstständig? Das können sie nicht. Kümmerst du dich um die rechtzeitige Nachbestellung deiner Medikamente? Also SMA2-Patienten können es zum Teil, also das stimmt nicht ganz. Aber viele von den Duchennes, die ja die Majorität ausmachen, könnten es nicht. Und um die Nachbestellung der Medikamente kümmern sie sich selbstverständlich auch nicht. Die Vereinbarung der Arzttermine, das machen nach wie vor die Eltern. Die Fahrt organisieren die. Meldest du dich bei gesundheitlichen Problemen, da gäbe es die Möglichkeit, das tun auch einige, aber in vielen Fällen übernehmen das doch die Angehörigen. Und kümmerst du dich um deine Krankenversicherung, das machen, glaube ich, viele von meinen Töchtern in dem Alter nicht unbedingt, aber egal. Weißt du, welche Leistung deine Krankenversicherung bezahlt und übernimmst du selbst Geldangelegenheiten und Lebensunterhaltskosten? Also das ist, glaube ich, hier nicht so ganz treffend. Und die letzten drei Fragen könnte man verwenden. Also jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir bräuchten eine persönliche Assistenz auch schon in dem Übergangsalter, das heißt vor 18. Dann könnte man bei vielen vielleicht ein Häkchen machen oder wir brauchen einen anderen Fragebogen, wahrscheinlich beides. Zum Case Management, das ist etwas, was ich erst seit 5 Jahren versuche zu bekommen, aber immer noch nicht habe. Das hätte viele, viele Vorteile. Ich ganz fest würde uns auch entlasten von organisatorischer Arbeit, die uns über den Kopf wächst und sicherlich zu einer Qualitätsverbesserung auch gerade bei der Transition führen würde und über diese hinaus. Aber derzeit gibt es keine Finanzierung im KAF und es ist auch schwer, willige Pflegekräfte zu finden für ein extern finanziertes Case Management. Das könnten wir sogar gestalten, zumindest für einige Jahre. Aber die müssten dann sozusagen von ihrer offiziellen Stelle und wissen nicht ganz sicher, kriege ich die zurück, wenn ich jetzt da 20 Stunden abgebe. Also habe ich bis jetzt keinen gefunden. Ja, es wäre natürlich hübsch, wenn wir unter einem Dach agieren würden in diesem Heimbeatmungszentrum. Vieles bleibt dann konstant und vertraut, das Gebäude, die Labors, die Ernährungsberater, die Physiotherapeuten, die Logopäden vielleicht, die Krankenhausinformationssysteme und Datenbank, da gibt es aber auch jetzt schon Überlappungen, da wir beide im KAF sind. Es hätte eine einfache Kommunikation und gemeinsame Ambulanzen zur Folge und es gibt dafür auch einige Beispiele, gerade auf dem neuromuskulären Bereich. Und wir hoffen, dass die RMU ins Kaiser Franz Josef Spital irgendwie 23 oder 24 umzieht, dann haben wir, glaube ich, ein wesentlich einfacheres Arbeiten. Ja, so ist es leider aber auch noch nicht. Und deswegen gibt es noch Wünsche ans Christkind. Eine bedarfsweise ambulante respiratorische Versorgung am Otto-Wagner-Spital gibt es nicht. Und deswegen kriege ich bei den 22-, 23-jährigen transitionierten Patienten immer wieder die Anrufe, wenn was nicht klappt oder wenn die akut und dann teilweise sehe ich die nochmal in meiner Ambulanz, weil die es nicht können. Das ist dann auch nicht so das, was man von einer Transition erwartet. Ja, und eine akute Verfügbarkeit, also bei keinem der sozusagen gecrashten erwachsenen Patienten hatte ich dort ein Bett. Das habe ich nie erlebt. Doch jetzt vor kurzem habe ich einen Patienten mit Duchenne gehabt, den konnte ich dort unterbringen. Ich habe meinen Ohren nicht getraut. Die haben das sofort abgenommen. Aber das war das erste Mal. Und das funktioniert natürlich nicht. Die haben akute Exacerbationen im Rahmen von Atemwegsinfekten, die Duchennes, weil sie die Hände nicht schütteln können und sich damit auch relativ schwer infizieren können, haben das nur alle 3 Jahre. Aber wenn sie es haben, dann schmeißt sie es halt oft um und dann brauchen sie eine Akutversorgung. Nicht unbedingt auf einer Intensivstation, aber auf einer IMC. Und dann möchten wir nicht der Lückenbüßer wieder spielen. Ja, Case Managerin, das hatte ich schon erwähnt. Ja, und das wäre auch noch ein Weihnachtskugel in Gold. Dankeschön.